SWR Kultur Gespräch.
Herzlich willkommen am Stand von SWR Kultur bei der Art Karlsruhe 2026 mit mir, mit Dietrich Brandt und vor allem mit Thomas Rieger, zusammen mit Jochen Meyer, Galerist in Karlsruhe, Berlin und seit dem vergangenen Jahr auch in Seoul, in Südkorea. In Basel habt ihr auch eine Dependance mit der Galerie Meyer-Rieger, ja. Eine der wichtigsten Galerien in der Region und in Deutschland, wenn es um Gegenwartskunst geht. Damit herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
An der Art Karlsruhe kann man als Galerist ja auf verschiedene Arten teilnehmen. Einen Stand hier zu haben, ist nur eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist die Open Gallery Night. Das ist der Weg, den ihr in diesem Jahr gewählt habt. Das Prinzip dieser Open Gallery Night ist, dass eine Galerie einen Künstler oder eine Künstlerin zeigt. Ihr habt euch für Jonathan Monk entschieden mit Arbeiten dieses Künstlers, der auch hier im Publikum sitzt. Jonathan, hello. Ist man gleich mittendrin in einem Gespräch nicht nur über Kunst, sondern auch über Preise. Denn das thematisiert Jonathan Monk auf, wie ich finde, sehr witzige und hintersinnige Weise. Zum Beispiel, indem er Restaurantrechnungen mit kleinen, ich sage mal, Repliken von Werken berühmter Kolleginnen und Kollegen bemalt. Daniel Berenstreifen habe ich zum Beispiel gesehen. Und diese bemalten Restaurantrechnungen dann zu einem eigenen, echten, kleinformatigen Monk erklärt. Ein ganzes Buch ist daraus inzwischen auch entstanden, ein Katalog zu einer Ausstellung. So viele Gastrobills gibt es schon. Fangen wir also bei Jonathan Monk mit den Preisen an. Was kostet so eine Arbeit jetzt?
Das ganze Projekt hat der Jonathan gestartet als ein Projekt auf Instagram. Kann man unter Monk Pictures bei Instagram mitverfolgen. Und wenn er in Restaurants war, veröffentlicht er den Beleg, den er eben, wie du schon gesagt hast, bemalt mit verschiedenen aus der Kunstgeschichte gegriffenen. Donald Judd, ja. Soloit, Onkavara. Und dann malt er da drauf ein kleines Bild und das kann man dann erwerben und natürlich jeweils zu dem Preis, der draufsteht auf dem Beleg. Wenn das Essen 13 Euro, wenn es nur zwei Kaffee waren, dann kostet es eben 13 Euro. Und wenn er opulent gespeist hat mit Freunden, dann kann es auch mal 150 oder 200 Euro sein. Und man kann sich dann anmelden, dieses Kunstwerk zu erwerben. Aber das wird randomly selected.
Okay, also es wird per Zufall entschieden, wer so eins kriegt. Man kann sich darum bewerben. Ist auf jeden Fall eine sehr fantasievolle Form, Preise zu bilden auf dem Kunstmarkt. Ich habe natürlich mal ein bisschen gespickt. Und weil du Onkavara erwähnt hast, da gibt es zum Beispiel eine Rechnung, 15.01. Es muss in Berlin sein, Omoni heißt das Restaurant, ja. Also ein japanisches Restaurant. Und deswegen passt der japanische Künstler Onkavara natürlich auch gut dazu, der jeden Tag ein Bild gemalt hat, immer nur das Datum des Tages gemalt hat. Dort hat Jonathan für 94 Euro gespeist, mit Kreditkarte bezahlt. Und wenn man das
jetzt... Ich sage immer, Jonathan, geh nicht so teuer essen.
Okay, dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Das habe ich natürlich auch gefunden. Bar Germania, offenbar eine italienische Bar, Tabaccheria und Giornali gibt es dort auch, bei Mario Massicano. Mhm. Und dort hat Jonathan am 23.07.2018 um 20.40 Uhr für 10 Euro gespeist. Also randomly selected, wenn man Glück hat, kriegt man einen echten Monk für 10 Euro.
Ja.
Und wenn die jetzt heute verkauft werden, sind die dann auch noch bei dem Preis?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die tauchen ab und zu mal so auf, aber ich habe es noch nicht so viel gesehen. Wir selber verkaufen die ja selten. Wir kriegen selten welche, einfach weil es ja dieses Internetprojekt ist. Und das ist ja für Jonathan auch eine abgeschlossene Arbeit, die in diesem System auch funktioniert und was er sich auch so ausgedacht hat. Es gibt andere Arbeiten, also eine relativ frühe Arbeit von Jonathan. Da hat er in einem Reisebüro, das ist lange, lange her, da waren Aushänge, das kennt man ja früher, als es noch Reisebüros gab. Da gab es Aushänge auf DIN A4, beziehungsweise das ist wahrscheinlich in England ein anderes Format gewesen. Und auf den Zetteln steht dann einfach drauf, eine Woche Miami, Flughotel, 1100 Pfund. Dann auf dem nächsten Zettel steht, eine Woche Kanaren, 200 Pfund, nur Flug. Und Hotel, keine Verpflegung, was auch immer. Und so ging das weiter. Und das hat er dann übersetzt auf Gemälde. Die waren genauso groß wie die eigentlichen Papierzettel und dann hat er das auch draufgeschrieben und die wurden dann ausgestellt und in der Ausstellung eben auch genau zu dem Preis verkauft, der draufsteht, also für die Reise.
Nur Flugkunst ist günstiger als eine Pauschalreise.
Am Ende natürlich ist natürlich immer der Witz, dass es natürlich darum geht, dass man das Kunstwerk, was ja im Prinzip genau gleich groß ist, auf dem einen steht Miami, auf dem anderen steht Kanarischen Inseln, das eine kostet 200, das andere kostet 1000, über 1000. Das ist natürlich immer die Idee, dass man spielerisch mit dem Thema umgeht und dass Preise natürlich auch immer was Spielerisches haben. Aber das ist natürlich der generelle Ansatz in Jonathans Arbeit.
Ja, aber immerhin, Preise sind ja manchmal auch randomly selected. Und hier gibt's eindeutig ein klares System der Preisbildung. Auch in einer anderen Serie von Jonathan Monk, wo er, wie ich finde, auch sehr witzig mit dem Preissystem des Kunstmarkts umgeht. Und zwar hat er da Werke eines italienischen Kollegen, Salvo, ursprünglich Konzeptkünstler, der dann irgendwann auf Malerei umgeschwenkt ist und so eine Art hybride Bäume gemalt hat, so Toskana-Bäume in so einer hybriden Ästhetik. Mhm. Die malt Jonathan Monk in ein Gemälde hinein und zwar jetzt zum Beispiel in eurer Galerie, gerade bei der Open Gallery Night zu sehen, sind das so Blumen von Andy Warhol, so diese berühmte Blumenserie, also er kopiert einen berühmten Kollegen, malt in diese Kopie, die Kopie eines Kollegen hinein, Salvo, da sind Bäume abgebildet, in der Galerie gerade jeweils 7 Bäume pro Gemälde und jetzt ermittelt sich der Preis pro Baum.
Also auch da muss man sagen, mit Salvo beschäftigt sich der Jonathan auch schon sehr lange. Das ist ein Thema, was schon länger ihn beschäftigt. Das ist jetzt in unserer Ausstellung in Verbindung mit Warhol. Aber generell ist das Interesse immer gewesen, beziehungsweise er hat eigentlich immer Folgendes unternommen, dass er eine Kopie gemacht hat des Salvo-Bildes, weil der hat so, sagen wir mal, emblematische italienische Landschaften gemalt mit Häusern, Landschaften und eben Bäumen. Und er hat dann alles übermalt, was nicht Baum ist und hat nur die Bäume stehen lassen. Und dann jetzt wieder zurück zu dem Preis. Der Preis richtet sich dann tatsächlich nach der Anzahl der Bäume. Also hat es 7 Bäume, dann kostet es, je nachdem, ob es ein Leinwandbild oder eine Papierarbeit ist, ergibt es dann einen Schlüssel. Dann sagt man, keine Ahnung, der auf Papier kostet das beispielsweise 100 Euro oder 200 Euro. Und bei den Bildern kostet es dann 2000 Euro. Und wenn es eben 7 Bäume sind, kostet es dann eben folgerichtig 14.000 Euro.
Okay, also nur die Bäume kosten. Der Warhol kostet nichts?
Der Warhol in dem Zusammenhang kostet nichts. Den kriegt man gratis obendrauf. Aber Jonathan hat eigentlich in seiner Arbeit schon immer so Referenzen hergestellt zu anderen Künstlern und arbeitet spielerisch mit Referenzen in die Kunstgeschichte. Vielfach auch zu Künstlern, die im Prinzip aus der Zeit kommen, in der er geboren ist und die ihn auch so in seiner Kunst sehr beeinflusst haben. Und irgendwann ist es größer und größer geworden, wurde das auch viel zeitgenössischer. Das passiert ja auch in diesen Restaurant-Drawings letztendlich. Und das ist auch eben in vielen anderen Arbeiten immer wieder passiert, dass er da Referenzen herstellt und Bezüge zu existierender Kunst und sich dann auf einer sehr ironischen Ebene damit auseinandersetzt, aber dennoch irgendwie immer sein eigenes Werk schafft.
Genau, diese Bezüge sieht man auf den Restaurantrechnungen, also die vorhin zitierte aus der Bar Germania zum Beispiel, da ist ein Pissoir drauf, man denkt sofort an Marcel Duchamp, ist aber Jenny Levine, also das ist die Imitation der Imitation oder der Schatten des Schattens der Schatten.
Appropriation over appropriation.
Ja, Aneignung und Aneignung. Und bei den Bäumen, da ist der Baum der Faktor und das ist eine Referenz jetzt nicht nur an den Künstler Salvo, sondern auch an das Preissystem der Kunst in Galerien. Da gibt's auch den Faktor, also hier ist der Faktor Baum, dann gibt es normalerweise die Preisberechnung Breite plus Höhe mal Faktor.
Das ist der sogenannte, nennt sich der französische Schlüssel, der ist uralt. Also das ist jetzt auch kein ganz neues Modell. Das ist ein relativ altes Modell, wie man sich theoretisch an Preise nähern kann. Man multipliziert nicht, sondern man addiert aus dem Hintergrund heraus, dass es nicht darum geht, Quadratzentimeter zu errechnen, sondern das ermöglicht, dass kleinere Bilder im Verhältnis teurer sind als größere Bilder. Damit die großen Bilder sozusagen nicht preislich komplett ausufern, hat man addiert anstelle multipliziert, also Länge plus Höhe und nicht Länge mal Höhe. Und dann multipliziert mit dem Faktor. Und der Faktor, der ergibt sich aus Angebot und Nachfrage zum einen und auf dem anderen natürlich auch über die Reputation der jeweiligen Künstlerin.
Ja, genau. Den Faktor könnte man ja auch ganz anders berechnen. Dann würde man ja eher sagen, Bekanntheit plus Knappheit mal Wirtschaftslage, das könnte ja auch so ein Faktor sein, oder mal Psychologie.
Das bildet im Prinzip auch nur eigentlich Anhaltspunkte. Aber der französische Schlüssel kommt eben aus Anfang 19. Jahrhundert. Also dann wurde da irgendwie entwickelt, wie können wir Preise gestalten und wie können wir irgendwie einen Anhaltspunkt festlegen.
Genau, der steht eigentlich schon am Beginn des bürgerlichen Kunstmarkts. Aber jetzt ist der entscheidende Faktor, ja, der Faktor, also der den Preis letztendlich bestimmt. Breite und Höhe ist rein mathematisch, aber wie bestimmt man jetzt so einen Faktor Monk zum Beispiel oder einen Faktor Miriam Kahn, der wird nochmal ganz anders sein, eine berühmte Künstlerin, die ihr auch vertretet. Wie kommt so ein Faktor zustande?
Naja, wenn man überhaupt mit diesen Faktoren rechnet. Der Jonathan unterläuft das System ja. Also genau. Insofern können wir da jetzt lange Faktoren anlegen. Das funktioniert nicht. Aber bei anderen Künstlern ist es trotzdem ein Anhaltspunkt, an dem man sich eben tatsächlich orientiert. Und der besteht sicher daraus, wie ist die Nachfrage, wie ist die Reputation, wie ist das Interesse generell.
Also der Jonathan unterläuft diesen Faktor?
Er unterläuft natürlich generell das ganze Preissystem, aber es gibt ja auch einen sogenannten Sekundärmarkt. Also wir reden jetzt hier über Primär, das heißt, das, was aus dem Atelier kommt, kommt in die Galerie, dann wird es verkauft. Aber es gibt natürlich auch einen Sekundärmarkt und der Sekundärmarkt ist natürlich nochmal was komplett anderes. Was sind die Leute bereit? Den hattest du ja auch vorhin schon angesprochen, kann man ja auch bei Jonathan mit eben so einer Restaurant-Drawing, wenn du die Möglichkeit hast, sie zu erwerben,
yeah,
bei ihm aus der Homepage und dann anschließend versuchst zu verkaufen, dann ist es natürlich interessant, was für einen Preis kannst du theoretisch dafür erzielen. Ist der höher als die 20 Euro?
Ja, vermutlich. Dann kommt man in den Kunsthandel, dann gelten nochmal andere
Gesetze.
Und dann
sind wir im Sekundärbereich, weil du eben nicht primär kaufst, sondern du bist bei der zweiten eben oder in einem Auktionshaus oder wo auch immer. Und dann ändern sich natürlich die Spielregeln.
Und bei beiden Märkten spielt aber wahrscheinlich auch eine Rolle, ob die Künstler oder der Künstler auch in Institutionen schon ausgestellt hat. Also Jonathan Monk zum Beispiel im Belvedere in Wien mit einer ganz anderen Ausstellung oder eine Künstlerin von euch, Ulla von Brandenburg, die auf der Messe hier der Art Karlsruhe eine wunderbare Performance hier gerade macht, auch im Hintergrund vielleicht noch zu hören, eine Tombola. Ja. 5000 Lose, jedes Los ist mit irgendwas verknüpft, also entweder Niete oder Kunstwerk. Der Hauptgewinn ist ein Werk von Ulla von Brandenburg selber. Auch eine Möglichkeit, Kunst zu erwerben über ein Tombola los. Ulla von Brandenburg ist gerade im Wilhelm-Hack-Museum vertreten in der großen Einzelausstellung. Ja. Spielt sowas eine Rolle dann für den Faktor Brandenburg?
Naja, es ist natürlich nicht unbenommen, dass das interessant ist, wo die Künstlerinnen ausstellen, in welchen Institutionen und wo sie vertreten sind. Aber letztendlich entscheidet es nicht über den Markt. Es entscheidet auch nicht darüber, ob es verkäuflich ist oder nicht. Der Markt, der bestimmt sich selber, die Interessen, die sich da bilden und wo die Leute einfach bereit sind, Geld dafür auszugeben.
Jonathan Monk, habe ich den Eindruck, spielt sehr gerne mit solchen Systemen der Kunst, also nicht nur dem Preis, sondern auch mit den Ikonen der Kunst. Manchmal hängt die Ikone auch mit dem Preis zusammen. Gerhard Richter zum Beispiel, da ist die Legende sicher auch vom Preis abhängig, zu dem diese Werke verkauft werden. Aber Jonathan Monk hat eine Sache gemacht und im Belvedere in Wien ausgestellt. Da hat er Werke berühmter anderer Konzeptkünstler, Jonathan Monk ist natürlich auch ein Konzeptkünstler, klar, und hat Werke berühmter anderer Konzeptkünstler genommen und hat sie auf eine Tapete gedruckt. Also Ikone wird Tapete, Genie wird Dekor. Sehr viel deutlicher kann man eigentlich die Mystifizierung des Genies und den Geniekult in der Kunst gar nicht, sagen wir mal freundlich, in Frage stellen, oder?
Ich meine, Andy Warhol hat auch Tapeten gemacht und über die Tapete seine eigenen Sujets draufgesetzt und darüber wiederum seine eigenen Bilder gehängt. Ich finde immer, dass der Jonathan eigentlich, und das gefällt mir auch sehr an der Arbeit, dass er einen Zugang hat zu anderen Künstlern, der immer, er ist kein Fan, aber er ist jemand, der mit viel Bedacht genau hinschaut. Und es dann möglich macht, dass auch wir wiederum als Betrachter uns diese Künstler genau anschauen und auch deren Arbeiten genau anschauen. Und das ist ja das Interessante, dass es dann wie sie den doppelten Blick darauf gibt.
Ja, das ist im Grunde genommen eine Reflexion eines Künstlers über Kunst von anderen und dann im Spiegel auch über die eigene Kunst.
Genau.
Und in dem Zusammenhang zeigt ihr jetzt bei der Open Gallery Night, dieser erweiterten Art Karlsruhe in der Galerie Meyer-Rieger, nicht nur Gemälde, Papierarbeiten oder Reliefs auch von Jonathan Monk, ihr habt auch eine Skulptur, und zwar ein Covered Motorcycle, also ein Motorrad mit einer Abdeckplane, könnte man sagen.
Ja, der Jonathan hat einen Abguss gemacht von einem Motorrad, das mit einer Abdeckplane, das kennt man ja aus dem Straßenbild, die stehen ja an jeder Ecke mehr oder weniger.
Wenn es mal regnet, ja.
Ja, und jetzt im Winter natürlich noch viel mehr. Für die Leute, die keine Garagen haben und ihre Motorräder da nicht reinstellen können, die stellen die dann eben auf die Straße und ziehen da eine Plane drüber und das schützt das Motorrad. Und davon hat der Jonathan einen Abguss fertigen lassen mit einer Gießerei und hat dieses Motorrad dann eben anschließend in Bronze abgießen lassen. Also 1:1, so groß wie, also ganz klassisches Motorrad.
Also der Korpus oder der Körper, wie es sonst bei Skulpturen der Fall ist, ist in diesem Fall ein Motorrad mit Abdeckhaube, in Bronze gegossen. Worum geht's da dem Künstler bei dieser Arbeit?
Was ich im Prinzip super interessant daran finde, ist etwas, was sehr, sehr unscheinbar ist oder annähernd invisible, wiederum herauszuheben. Wenn wir das jetzt so rückschließen auf das, was ich gerade eben gesagt habe über Jonathans Arbeit und auch die Referenz zu anderen Künstlern, sind wir eigentlich da relativ eng dran. Dass man versucht, den Blick auf etwas zu lenken, was erstmal sehr oberflächlich wirkt oder wo man denkt, oh, das nimmt man vielleicht gar nicht wahr. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man es. Und dies ist jetzt auch bei diesem Motorrad der Fall. Das steht ja bei uns direkt vor der Galerie. Wir haben da einfach einen leeren Parkplatz genommen und haben das Motorrad da reingestellt. Und das sieht, weil es in der Produktion so sehr gut gemacht ist, erschließt sich das auf den ersten Sinn gar nicht als einen Bronzeguss. Die meisten Leute laufen einfach dran vorbei und denken, oh, da steht halt ein Motorrad. Die Autofahrer, die in die Parklücke fahren wollen, die denken, was ein Arschloch, wieso steht er da mit seinem scheiß Motorrad? Ich könnte doch hier parken. Und das ist das Nebensächliche. Aber es leitet wiederum den Blick auf das, was eigentlich das Detail ist und um das es am Ende ja doch bei Kunst auch geht.
Also ich setze noch eins drauf, Thomas. Ich finde, das ist ein richtiges philosophisches Werk, weil wir haben ja sozusagen mit dieser Abdeckung sowas wie einen Schleier über der Realität, über diesem Motorrad. Aber eigentlich ja auch nicht über der Realität, sondern schon das ist ja ein Abbild der Realität, weil es ein Guss ist. Also wir haben es nicht mit dem Ding an sich zu tun. Wir haben es auch nicht mit dem Ding als Erscheinung zu tun. Ja. Wir haben es aber auch nicht nur mit unserer Wahrnehmung zu tun, sondern eigentlich mit der Frage, was ist wirklich? Bis hin zu der banalen Frage, ist da wirklich ein Motorrad drunter? Ja, wahrscheinlich nicht, weil es ja ein Bronzeguss ist. Also was ist wirklich? Das ist wieder so ein Spiel, das der Künstler da betreibt.
Das in jedem Fall, aber es ist auch auf der anderen Seite, wenn man es wieder so formal auf Skulptur betrachtet und so weiter, dann ist es ja fast ein barocker Faltenwurf. Wenn man mal genauer hinschaut, wie die Falten laufen von dem Einzelnen, das ist ja ein Gewand. Es ist super schlicht, aber es ist das Gegenteil davon.
Ja, und ein echter Schleier, der etwas verschleiert. Und jetzt ist das ganze Ding aus Bronze, hat wahrscheinlich schon einen ziemlichen Materialwert. Dafür kriegt man, nehme ich mal an, eine gebrauchte Ducati oder ein anderes Motorrad für diesen Wert der Bronze.
Ja, so knapp.
Aber das Motorrad geht jetzt nicht zum Wert des Materials weg, oder?
Nee, nicht ganz. Das ist ja auch nicht nur der Materialwert, das muss ja auch noch produziert werden. Die Gießerei will ja auch noch ein bisschen Geld.
Und dann kommt der Faktor Monk noch oben drauf.
Dann kommt noch der Faktor Monk, zwei Räder oder drei Räder. Aber es
also mit Beiwagen wäre es noch ein bisschen teurer. Okay. So viel vielleicht mal zu Jonathan Monk. Wenn man mit dir über die Arbeit der Galerie Meyer-Rieger spricht, dann muss man unbedingt auch über Miriam Kahn sprechen, eine eurer wichtigsten, bekanntesten Künstlerinnen. Ich glaube, man kann sagen, berühmte Künstlerin. Documenta vertreten, hat in den letzten Jahren viele große Einzelausstellungen in großen Museen in ganz Europa, Palais de Tokio in Paris zum Beispiel, Reina Sofia in Madrid, Kunsthaus Bregenz war dabei. Jetzt im Jahr 2026 kommen Ausstellungen in Oslo dazu, ich glaube im Munk-Museum, Kunsthaus Zürich und in Tel Aviv. Und ich nehme an, diese Ausstellung in Tel Aviv, die ist dann für Miriam Kahn eine ganz besondere Ausstellung als Tochter von Holocaust-Überlebenden.
Ihr Vater kommt ursprünglich aus Frankfurt und ist damals, Nazi-Deutschland hat er verlassen und ist nach Basel ausgewandert.
Die konnten fliehen, also insofern
durch Flucht. Genau, die konnten fliehen und sie ist ja dann kurz nach dem Krieg in Basel geboren. Und die Erfahrung für sie mehr, jetzt gar nicht so sehr jüdisch, sondern vielmehr auch für sie als ein Flüchtlingskind. Auch ihr Vater, wie sie mir immer erzählt hat, ihr Vater hat sich auch immer lange auch in diesem Flüchtlingszusammenhang selber gesehen, logischerweise, was er auch wirklich war. Und Miriam ist natürlich in der Schweiz aufgewachsen und geboren, also für sie war das dann schon ihre Heimat. Aber nichtsdestotrotz ist diese Erfahrung und auch das Thema, eine Immigrantin zu sein, war immer super wichtig und ist auch extrem wichtig in ihrer Arbeit und hat sich in ihrer Arbeit durch ganz viele Teile durchgezogen.
Ja, es gibt viele großformatige Zeichnungen. Da ist ein Haus, was natürlich auch für einen Schutz, einen Ort spricht, an dem man immer wieder zurückkommen kann. Oder noch detaillierter dann das Bett, was einen auch wärmen kann, was einen aufnimmt, was einen schützen kann. Also es spielt eine große Rolle im Werk von Miriam Kahn.
Ja. Und aber es sind auch genauso gleichermaßen Waffen und Kriegsschiffe und also es gab auch genau die andere Seite. Aber es gibt die Bedrohung und es gibt auch das, was natürlich dieser Schutz, also es gibt auch ganz viele Bilder, die heißen Im Bunker, wo es eben auch darum geht, Schutz zu suchen. Also das sind natürlich Themen, die immer da waren, ja.
Genau, und dann spielt der Körper immer auch eine ganz wichtige Rolle bei Miriam Kahn. Insbesondere auch der weibliche Körper und dann nochmal insbesondere der eigene weibliche Körper, den sie oft auch ungeschönt gezeigt hat. Für dieses Figurative ist sie bekannt. Bei der Documenta, in der Documenta-Halle war ein ganzer Raum regelrecht gepflastert mit den Gemälden und Figuren. Man stand in einem Raum voller Körper bis zur Decke hochgehängt. Und jetzt muss irgendwas passiert sein in der künstlerischen Entwicklung von Miriam Kahn, weil die ist jetzt ungefähr Mitte 70, 1949 geboren in Basel. Und plötzlich malt sie die fast exzessiv Menschen, Figuren, Körper, Situationen gemalt hat, keine Figuren, keine Körper mehr oder kaum noch. Durch was für eine Entwicklung ist sie da gegangen, Thomas?
Also man muss ja erstmal ein bisschen nochmal an die Körper zurück und muss natürlich auch nochmal zurück, warum hat sie Körper gemalt und warum weibliche Körper und was macht auch ihr Körper in dem Ganzen, was sie getan hat. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass sie natürlich als in ihrer Generation, frühe weibliche Generation als Künstlerin, die in einer Welt groß wurde, die sehr männerdominiert war. Und dann ist aber auch auf der gleichen Zeit war sehr viel Performance-Kunst, die auch sie sehr beeinflusst hat. Und daraus resultierend hat sie dann große Papierarbeiten gemacht. Und diese großen Papierarbeiten hat sie meistens auf dem Boden liegend im Atelier gemacht und hat eben ihren Körper als physischen Moment eingesetzt, wie eine Erweiterung eines Pinsels oder Malwerkzeug, um diese Bilder herzustellen. Und das war im Prinzip wie eine Performance.
Und das ganz toll, nur das sind riesige Kohlezeichnungen. Ja. Man sieht dann die Fußabdrücke, Barfußabdrücke,
ja, Hände. Und so weiter. Man sieht also, dass ihr Körper sozusagen das Malmittel, der Pinsel oder wie man es nehmen will, eben war. Und daraus dann eben diese großformatigen Arbeiten entstanden sind. Und das war natürlich ganz bewusst gewählt, dass sie diese ihren Körper einsetzt, um Kunst zu produzieren. Und man darf ja nicht vergessen, dass in der Schweiz das Wahlrecht für Frauen in manchen Kantonen erst Ende 70er Jahre überhaupt erst eingeführt wurde. Also deswegen, heute ist es immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber in dieser Zeit ist sie groß geworden. Und das war natürlich für sie erschreckend und natürlich überhaupt nicht das, was sie wollte. Und jetzt wissen wir auch alle 60er Jahre. Und es hat sehr viel gesellschaftlich auch in der Zeit gewandelt. Und daraus resultierend war sie natürlich auch in dieser Aktion und wollte auch beteiligt sein und war auch beteiligt. Natürlich auch mit dieser spezifischen Erfahrung, in der sie selber war als Immigrantenkind und so weiter und so fort. Also dann wird das langsam ein größeres Bild.
Immer sind Körper drin, auch in den letzten Jahren waren solche großformatige Gemälde von Flüchtlingsfamilien, die sich so ein desaströses Nichts ziehen. Gleichzeitig aber auch der Auszug aus Ägypten, wie man ihn aus den biblischen und jüdischen Erzählungen kennt. Immer Körper und plötzlich wird dieses Werk von Miriam Kahn körperlos. Was ist da passiert?
Ganz körperlos ist es noch nicht, aber vielleicht wird es das mal sein. Aber sie hat eine Kehrtwende gemacht für sich. Also natürlich einer der Anlässe ist der Angriff in Israel und das daraus resultierende, wieder aufkeimende Antisemitismus, der für sie und auch speziell in der Kulturwelt extrem viel verändert hat. Und auch ihren Blick auf das Ganze und auch auf ihren Blick auf die Welt und vor allem auch auf die Kulturwelt extrem verändert hat. Und dann kam für sie dieser Moment, dass sie gesagt hat, sie will keine gequälten Körper, sie will keine toten Körper mehr malen, sie will einfach sich davon rückziehen und möchte sich dort rausnehmen und möchte den Blick wieder auf was anderes wenden und ist eben mehr in sich selber und beobachtet jetzt die Welt, die um sie rum ist.
Also das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023, ja. Das war so ein großer Einschnitt für Miriam Kahn. Und seit gut 2 Jahren oder knapp 2 Jahren malt sie jetzt eben vor allem auch sehr viel Text. Manchmal nur einzelne Wörter, Satzfetzen, kurze Notizen. Ein Wort fällt dabei auf, eine Wortschöpfung. Das scheint für mich das Thema der Serie vorzugeben, das Wort Alt-Ich. Also ich als alter Mensch, so übersetze ich mir das. Das Leitmotiv findet man dann auch in den Titeln der neuen Malerei.
Aber das sind Themen, die Sie schon lange beschäftigen. Natürlich ist immer wieder wichtig, wer bin ich selber, wo stehe ich selber, was kann ich, was kann mein Körper, was kann mein Körper nicht. Und das also Bilder mit dem Titel Alt-Ich gibt es auch figurative, es gibt sogar ganze Serien zum Thema. Das ist sowas, was im Prinzip schon da war. Aber trotzdem, ist es richtig, deine Beobachtung, dass Sie das Thema, wie alter ich und was kann ich noch, das beschäftigt Sie natürlich sehr. Und es ist auch etwas, was irgendwie auch eine Allgemeinheit wiederum einholen kann, weil natürlich das mit jedem zu tun hat. Jeder verändert sich in verschiedenen Lebensabschnitten und kann manche Dinge noch und kann manche nicht mehr. Und das ist natürlich auch etwas, was Sie bewegt. Aber wie viel Einfluss habe ich vielleicht auch noch, auch auf politisches Geschehen?
Älter werden ist schon länger ein Thema für Miriam Kahn, eigentlich schon seit 20, 30 Jahren. Ja. Malt sie insbesondere auch den älter werdenden Körper. Aber jetzt ist es eben dieses Alt-Ich und die Texte, die dann oft das ganze Gemälde sind. Also da steht dann nur der Text, da stehen dann nur die Wörter. Zum Beispiel des Zeigenmüssens müde oder nie mehr tote Körper zeigen müssen. Oder einfach auch nie mehr müssen. Oder einmal auch eine Handlungsanweisung, wie ein guter Vorsatz, Autofahren vermeiden.
Das ist am Ende, wenn man es andersrum liest, der ultimative Begriff von Freiheit. Sie kann machen, was sie will und sie will auch machen, was sie will. Das wollte sie schon immer. Und das ist so ein ultimativer Ansatz von dem, dass sie einfach nichts mehr tun muss, sie keinen Zwängen unterliegen muss, sondern sie ist sie selber. Und sie kann machen, was sie will. Und das ist auch für sie interessant und befreiend.
Und manchmal wird es da auch richtig düster auf diesen gemalten Texten. Eine Arbeit heißt zum Beispiel Heute Nacht geträumt. Man sieht eine gepflasterte Straße. Das sind so Riesenpflastersteine vor einem dunklen Hintergrund. So eine Art Via Appia, fast eine römische Straße. Aber die führt eben ziemlich direkt in so ein schwarzes, dunkles Nichts. Das ist eigentlich fast ein Todesbild, oder?
Ja, so ein bisschen stark interpretiert, aber Heute Nacht geträumt, auch das ist wiederum ein Titel, den sie ganz häufig verwendet hat, auch schon in vorheriger Zeit, weil diese Träume für sie immer auch wichtig waren, sie dann irgendwie zu verbildlichen. Und die können wirklich ganz unterschiedlicher Natur sein. Sie kann auch träumen etwas aus der Vergangenheit und dann malt sie das aus der Vergangenheit. Und das hat sie also eben auch früher schon gemacht. Aber sicher, es ist immer Träume und auch die Deutung von Träumen hat ja immer was, wird ja auch gerne mystifiziert als was Vorhersehendes oder etwas, was vielleicht eintreten kann oder wie auch immer. Und das war immer schon Teil des Werks.
Und
wenn es düster ist, ist es halt düster, ja.
Und manchmal, typisch Malerin, träumt sie dann auch Farbe. Heute Nacht dieses Grün geträumt,
genau.
Heißt zum Beispiel auch eine Arbeit. Ja. Und dann, du hast es vorhin angesprochen, gibt es auch immer wieder so aggressive Momente oder Auseinandersetzungen mit Aggression, genauer gesagt, in ihrem Werk. Also früher waren das dann zum Beispiel diese Kriegsschiffe oder diese Waffen, die sie gemalt hat. Und jetzt bei den Texten heißt eine Arbeit Töten, Ficken, Gebären, Vergewaltigen, Jagen, Morden, Sterben. Das ist der komplette Titel. Und da hat man das Gefühl, da kommt wieder der Zorn von Miriam Kahn durch. Es gibt ein ganzes Buch mit Texten von ihr, das zornige Schreiben. Und hier hat man aber den Eindruck, das ist der Zorn auf eine männlich dominierte, aggressive, kriegerische Welt, die sich dann mal so in einem solchen Titel entlädt.
Das kann man durchaus so lesen, aber ich glaube, Miriam, so wie ich sie immer erlebt habe, sieht sie es in beide Richtungen. Also ich glaube nicht, dass sie behaupten würde, dass Frauen nicht weniger aggressiv sein können. Aber ja, aber es ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil dessen, dass sie eben einfach darauf eine Wut und eine Aggression in sich trägt gegen Dinge, die sie stören. Ja. Und dafür wird sie weiterhin aufstehen.
Das ist auch gut so.
Ja.
Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel aus eurer Galerie, auch ein berühmtes Beispiel, Horst Antes, der schon als junger Mann sehr viel Erfolg hatte. Seit Ende der 50er Jahre ist er eigentlich ein Star wegen seiner Kopffüßler, dieser merkwürdig magischen, manchmal monströsen, irgendwie grotesken Wesen, die eben diesen riesigen Kopf haben, dann keinen Rumpf und so ein bisschen Beine manchmal, gibt es als Drucke, unsere Generation ist damit aufgewachsen, hingen nicht nur in Museen, auch in vielen Wohnzimmern, auch in meinem Elternhaus übrigens, hing so ein Horst Antes. Mit dem arbeitet ihr jetzt seit einiger Zeit zusammen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Horst Antes wird jetzt 90.
Ja, es gab immer ein Interesse daran. Ich habe immer mal wieder Sachen gesehen, Antes-Bilder angeschaut, aber Häuser, heutige Häuser. Und wir haben aber das Werk schon immer wieder ein bisschen verfolgt. Manchmal war es natürlich mit so einer ironischen Distanz, sagt man, oh, der alte Mann, oder? Aber trotzdem war es immer irgendwie was, was einen beschäftigt hat. Und die Figuren als auch die Häuser haben was sehr Mystisches und haben einen sehr emotionalen Zugang zu Kunst. Und das ist auch das, was uns in unserer Galerie ja eigentlich durchweg interessiert. Wenn man genauer hinschaut, wird man das immer sehen, dass eigentlich fast alle Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, so ein Zugang, der sehr emotional auch ist an die Kunst. Und so will ich das auch selber gerne verstanden wissen. Und das ist eben bei Antes auch ein ziemlich großes Thema. Und er ist natürlich logischerweise als jemand, der in der Kunstgeschichte, in der neuen Figuration, in der deutschen Nachkriegszeit, in der man sich ja im Prinzip darauf geeinigt hat, dass man die menschliche Figur, dass wir als Deutsche, die dem Menschen so viel Elend zugefügt haben, jetzt kommen wir zurück zum Holocaust und natürlich auch zum Zweiten Weltkrieg, dass wir es uns eigentlich nicht anmaßen können, ein Abbild des Menschen zu malen, weil wir den Menschen ja ebenso schlecht behandelt haben. Und das führte ja dann in der Nachkriegskunst zum Informell und zur abstrakten Malerei. Und das war ja auch die ganz starke Bewegung. Und Horst Antes und dann mit ihm natürlich auch ein paar andere Künstler Rinnen waren dann die ersten, die sozusagen die Figur wieder zurückgeholt haben ins Bild, aber dann noch mit eben einem extrem menschlichen Antlitz. Und das ist genau der Moment, wo ich finde auch, dass das Werk von Antes eine extreme Aktualität für die heutige Zeit besitzt. Dieses Verhältnis zu dem menschlichen Antlitz, dieses sehr menschlich-humanistisch, grundhumanistischen Ansatz. Und das ist irgendwie das, was letztendlich auch in seinen Häusern, obwohl es abstrakte Bilder sind, extrem deutlich wird, wenn man genauer hinschaut.
Ja, diese Kopffüße haben was merkwürdig Ambivalentes oder eine merkwürdige Ambiguität. Eigentlich sind es ja Monsterköpfe. Eigentlich sind es ja Groteske. Also diese winzigen Füßchen und dann dieser grotesk große Kopf drauf.
Aber auf der anderen Seite sind sie ja auch ein bisschen, also in Anführungszeichen, naiv.
Genau,
also,
sie sind dann naiv, sie sind freundlich, sie haben oft große Augen. Hier auf der Art Karlsruhe hängt auch gerade so ein schöner Horst Antes mit so großen Kinderaugen, was ganz Humanes, was ganz Menschliches. Also diese Ambivalenz.
Das ist auch immer, ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, aber ich würde es auch in jedem Fall so deuten, dass es eben etwas ist, was dich anschaut und was mit dir als Betrachter eine Verbindung herstellt und dass dieses Auge in der Lage ist, diese Verbindung herzustellen. Gut, dass du es sagst, weil das ist tatsächlich sowas, was in seinem Werk extrem oft vorkommt. Es werden dann irgendwann mal so Doppelaugen, die übereinander liegen, aber es gibt auch so ganz Bilder, wo quasi nur ein Auge drin ist und das ist wie so diese Connection zwischen Betrachter und Bild. Und das macht er sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass seine Leidenschaft und sein Interesse an der menschlichen Figur und auch an der Darstellung der menschlichen Figur, dass das, wenn man das in anderen Kulturen betrachtet, auch ganz weit zurück, immer wieder Thema war. Und dann rutscht man vielleicht in dieses Naive und wo Künstler nicht unbedingt Profikünstler sind, sondern wo es einfach aus einem Verlangen oder aus einer Religiosität oder aus eben jetzt ganz zurück aus einer Emotionalität entsteht.
Jetzt habt ihr zuletzt in euren Berliner Räumen der Galerie Meyer-Rieger eine Ausstellung mit Malerei von Horst Antes gezeigt und zwar in einer doch ziemlich ungewöhnlichen Hängung. An jeder Wand hingen Werke wie in einer Schnur oben, unten auf dem Boden stand eine zweite Reihe von Werken und auf diesen Werken, die unten am Boden an die Wand gelehnt standen, standen wiederum Werke. Also es waren eigentlich immer dreireihig, diese Malereien von Horst Antes zu sehen. Also fast analog zur Petersburger Hängung, diese Räume sehr voll, wäre das dann die Antes-Rieger-Hängung. Wie ist denn zu dieser Hängung gekommen, Thomas? Wer hat die sich ausgedacht?
Ich habe es mir nicht ausgedacht, aber ich habe es so gehängt. Es ist so, dass der Antes in seinem Atelier hat er eine Hängeschiene, die auf einer gewissen Höhe ist. Und an dieser Hängeschiene kannst du dann immer die Bilder aufhängen. Und das heißt, die haben dann, sind eben oben alle bündig. Und wenn ich zu ihm ins Atelier gehe und ihn besuche, dann geht er nie mit ins Atelier. weil das für ihn zu verletzlich ist. Er lässt mich dann immer alleine gehen und er will, dass ich alleine schaue. Und dann gehe ich ins Atelier und schaue und suche mir die Bilder. Er hat auch vollstes Vertrauen, dass ich die bewege, hin und her trage und so weiter. Und dann stelle ich mir die so hin und suche mir die heraus, die mir gefallen. Und weil dann manchmal die Wand oben nicht ausreicht, diese Hängeschiene, dann fange ich an, die unten am Boden abzustellen. Und wenn das auch nicht reicht, dann stapel ich die nächsten eben da drauf. Und das macht er selber aber auch. Oftmals, wenn ich reinkomme, sieht es schon so aus. Aber wir ändern dann und dann rufe ich ihn, wenn ich fertig bin, und dann reden wir über die Arbeiten und dann gibt es eine Kommunikation. Aber eigentlich bildet es etwas aus seinem Atelier nach.
Also so wie er die Präsentation der Bilder im Atelier organisiert, so wie du das dort organisierst, so habt ihr das dann übernommen in die Galerie und so gezeigt und das hat ihm aber wahrscheinlich gefallen, dem Künstler.
Nee, ich fand das super, ja.
Damit sind wir jetzt eigentlich zum Schluss beim Vertrauensverhältnis zwischen dem Galeristen und dem Künstler. Da weiß ich, und viele wissen es, dass Künstlerinnen und Künstler zu dir als Galerist sehr großes Vertrauen haben. Ich habe das auch mal eine Woche lang miterlebt in Warschau bei einem Aufbau einer Ausstellung von Miriam Kahn. Es war wirklich sensationell zu beobachten, wie Miriam dir vertraut hat, wie sie zusammen die Position der Malerei an den Wänden bestimmt hat. Es war auch eine Kuratorin dabei, aber eigentlich habt ihr beide das gemacht und eigentlich hat sie das mit dir gemacht. Sie ist oft auch selber auf eine Leiter gestiegen, hat dich gebeten, mal ein bisschen zurückzutreten, zu schauen, ob das alles so hinhaut. Und Horst Antes scheint auch dieses große Vertrauen zu dir zu haben, auch wenn mal ein Besucher in die Toskana zu ihm kommt, ins Atelier. Hans-Ulrich Obrist zum Beispiel möchte ein Interview führen. Wer ist dabei? Thomas Rieger. Kommt ein großer Sammler. Wer ist dabei? Thomas Rieger. Und die Frage ist jetzt für mich, welche Rolle als Galerist hast denn du in diesem Beispiel bei Horst Antes oder auch bei Miriam Kahn für die Künstlerin, für den Künstler? Wie würdest du das beschreiben?
Da musst du die fragen.
Ach, Thomas, bist du dann der Vermittler und kannst dann zum Beispiel dem Sammler das ein bisschen besser erklären, als der Künstler das vielleicht kann? Oder bist du der auf den der Künstler fallen kann, wenn er mal mit einer Bemerkung daneben langt?
Nein, letztendlich ist es tatsächlich so, ich kann dazu nur eine Einschätzung abgeben, aber ich selber komme ja aus einer praktischen Seite. Ich habe mal an der Kunstakademie studiert, bevor ich die Galerie gemacht habe. Und für mich ist der Ort Atelier kein fremder Ort. Das ist für mich irgendwie ein Ort, an dem ich mich früher auch bewegt habe, wenn auch nur während meines Studiums. Ich habe ja direkt nach dem Studium die Galerie dann mit Jochen eröffnet, aber trotzdem ist das ein Ort, der mir vertraut ist. Und vielleicht merken das die Künstlerinnen und Künstler, dass dieser Ort mir irgendwie nicht fremd ist und auch das Gut, was dort steht, die Bilder und Kunstwerke und dass man die eben auch anfassen darf und dass es okay ist, wenn ich die anfasse und vielleicht auch in dem Sinne sie bewege, wie sie sie selber bewegen.
Du kennst halt durch dein Kunststudium sozusagen auch die andere Seite der Theke in diesem Kunstbetrieb und weißt dich dort auch zu bewegen, kannst dich da wahrscheinlich gut einfühlen in die Künstlerinnen.
Keine Ahnung, also wie gesagt, das wäre jetzt so, wenn man das irgendwie beschreiben wollte, dann vielleicht das. Ich finde das auch toll. Mir macht das ja dieser Ort des Ateliers oder das Studio ist irgendwie mir gefällt der Ort. Ich mag den.
Nun wird es ab 11. April im Sprengelmuseum in Hannover eine große Horst Antes Retrospektive geben. Und da würde ich gerne nochmal fragen, was deine Rolle als Galerist ist. Kommt jetzt der Horst Antes, der ein großes Vertrauensverhältnis zu dir hat und bespricht mit dir, wie er dort die Präsentation macht? Bespricht er mit dir, welche Dramaturgie diese Ausstellung haben könnte, was ihm auch genehm ist? Und dann sprichst du mit dem, sagen wir, Direktor des Sprengelmuseums, Reinhard Spieler, der früher in Ludwigshafen das Hackmuseum geleitet hat. Dann geht es diesen Weg oder macht es der Reinhard Spieler mit dem Sprengelmuseum und seinem Team alleine und Horst Antes freut sich oder wundert sich am Ende. Hast du da auch eine Rolle als Galerist?
Naja, wir haben ja relativ häufig, das hängt aber auch immer von der Intensivität der Beziehung zwischen den Kuratoren und den Künstlern und auch wie die Galerie involviert wird. Das ist jeweils sehr, sehr unterschiedlich. In diesem Fall, den du jetzt gerade ansprichst mit Antes, sind wir relativ stark involviert und machen relativ viel mit und entwickeln auch viel an den Ideen mit. Aber alles immer in Absprache und gemeinsamer Absprache zwischen Antes und dem Museum. Wir sind letztendlich dann natürlich Vermittler und bringen auch Anregungen und Ideen ein. Und bei manchen sagt der Antes, macht, ich vertraue euch. Und bei anderen sagt er, oh, das fände ich jetzt, würde ich vielleicht eher in die Richtung machen. Aber generell, da sind wir natürlich wieder zurück zum Vertrauensverhältnis. Wenn das Vertrauensverhältnis stimmt, aber das ist ja quasi in allen beruflichen Bereichen so, dann lässt man den anderen auch gerne machen oder sagt, übernimm du das, ich vertraue dir, du kannst das gut. Und dann funktioniert das auch gut.
Aber du weißt schon, wie diese Ausstellung aussehen wird.
Ja.
Ja, okay, das verrätst du nicht, das ist klar. Und weil wir bei der Art Karlsruhe einer Kunstmesse miteinander sprechen, Thomas,
ja,
möchte ich natürlich zum Schluss unbedingt noch fragen, hast du denn selber hier schon mal was mitgenommen, also gekauft für
dich? Absolut.
Privat, ja?
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel?
Was habe ich denn hier mal gekauft? Ein Copley und Hermann Glöckner.
Den frühen figurativen oder den späten konkreten?
Den späten konkreten.
Also klar, geometrisch.
Sehr schöne Arbeit, ja.
Wo hängt die jetzt bei dir?
Steht im Lager.
Hast du nicht aufgehängt?
Nee, zurzeit nicht, nee. Aber eine schöne Arbeit.
Der Galerist Thomas Rieger von der Galerie Meyer Rieger bei der erweiterten Art Karlsruhe, bei der Open Gallery Night vertreten. Vielen Dank, dass du da warst, Thomas. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr schön. Vielen Dank dir. Hat viel Spaß gemacht.
Mein Name ist Dietrich Brandt.